Ja, guten Morgen, liebe Geschwister.
Guten Morgen.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf und habe für heute Morgen ein Thema mitgebracht. Der Geist der Liebe, der uns von Gott natürlich gegeben worden ist. Da gehört noch zwei andere Dinge dazu. Der Albrecht hat es vorgelesen. Der Geist der Kraft und der Geist der Besonnenheit oder des gesunden Sinnes. Also nächstes Mal dann Kraft und übernächstes Mal dann Besonnenheit. Ja. So. Jetzt fange ich an. Denn Gott hat uns nicht, 2. Timotheus 1, Vers 7, dass das vielleicht nochmal klar ist, steht auch auf den Zetteln drauf. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Die Liebe, was ist das? Ein weites Feld. Unendlich viel wurde schon über die Liebe geschrieben und gesprochen. Und wie unendlich schwer ist es, sie in ihrer ganzen Tiefe zu erfassen. Gott ist Liebe. Und echte Liebe geht immer von Gott aus. Menschliche Liebe ist immer nur ein Abbild davon und oft genug auch eine Verzerrung. Hier geht es natürlich um die göttliche Liebe, wie wir uns denken können. Was ist eigentlich Liebe? Nicht wahr? Ich werde nicht zu Ende kommen, um es genau zu definieren, bis ich am Ende meines Lebens angekommen bin. Aber Liebe ist die eigentliche Wesenseigenschaft Gottes. Sie enthält alle Eigenschaften, natürlich nur positiven Eigenschaften Gottes. Denn Gott ist Liebe. Die Liebe sucht Gemeinschaft. Das ist jetzt ganz wichtig. Die Liebe zieht an. Der Hass dagegen, das ist die negative Liebe, stößt ab. Die Bibel selbst definiert Liebe in 1. Korinther 13. Es sind dort 15 Stücke. Aber da gibt es ein 16. Stück. Und das lautet, die Liebe hört nimmer auf. Und das ist ganz wichtig. Ich nenne jetzt diese 16 Stücke, und ohne sie nun im Einzelnen auszulegen. Ein paar Dinge werde ich noch erwähnen, aber ich lasse sie einfach einmal stehen als den wunderschönen Katalog über die Liebe in 1. Korinther 13. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Die Liebe neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Die Liebe bläht sich nicht auf. Die Liebe gebärdet sich nicht unanständig. Die Liebe sucht nicht das ihre oder ist nicht eigensüchtig. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit als des Bösen. Sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, die Liebe. Sie glaubt alles. Sie hofft alles, sie erduldet alles, siehe Jesus am Kreuz. Die Liebe vergehet nimmer. Die Liebe zu erfassen ist ein lebenslanger Prozess, denn in Epheser 3, Vers 18 bietet Paulus, die ganze Liebe in ihrer Breite und Länge und Höhe und Tiefe zu erfassen und damit auch alle die Erkenntnis übersteigende Liebe Christi, das Wissen übersteigende Liebe Christi. Epheser 3, Vers 19. Das Ziel der Liebe, und da haben wir gestern Abend schon etwas darüber gehört, doppelt hält besser. Die Liebe will Mehrung, die Liebe will Wachstum. Das ist das große Ziel Gottes mit uns. Gott will sich mehren, Gott will wachsen. Es gibt eine Stelle, die heißt vom Wachstum Gottes, schreibt Paulus einmal, glauben Kolosserbrief. Die Liebe will Mehrung durch seine Kinder und deren Wachstum natürlich nicht Baby bleiben. Und er will ihnen in seinen Vollendungszielen in der Fülle der Zeiten einmal seine ganze Liebe zeigen. Dann will die Liebe Gottes die Lebensgemeinschaft mit ihm, mit sich selbst Und er will alle und alles auf seine Stufe ziehen. Jesus sagt es selbst, ich werde alle zu mir ziehen. Und hier meine ich einfach alle, wie gestern gehört, alle und alles. Ich will alle zu mir ziehen, Johannes 12, 32. Aber der Vater muss ziehen, Johannes 6, 44. Letzten Endes will die Liebe Gottes die Rückkehr aller seiner Geschöpfe zu ihm. Die Einswerdung mit ihm. Wenn Gott alles in allem oder in allen sein wird, die berühmte Stelle 1. Korinther 15, Vers 28. Nun muss man natürlich auch klären, wie ist es mit der Liebe Gottes in uns. In Römer 5, Vers 5 lesen wir, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist. Dieser Geist ist uns durch den Glauben gegeben worden, Galater 3, 14, und nach dem eingangs zitierten Schriftwort 2. Timotheus 1, 7 ist es auch der Geist der Liebe, der uns gegeben worden ist. Der Geist selbst trägt die göttliche Liebe in sich. Deshalb hat er uns mit seinem Geist auch die Liebe des Geistes gegeben. Römer 15, Vers 30. Das ist ein Wechselspiel, das nicht nur hinsichtlich des Geistes und der Liebe in der Schrift vorkommt, auch in anderen Zusammenhang. Also Geist der Liebe und die Liebe des Geistes gehört einfach zusammen. Liebe und Geist, Gott ist Geist, das gehört einfach zusammen. Die Liebe Gottes ist in uns die Fähigkeit, so zu lieben, wie er selbst liebt. Auch wenn das Schwierigkeiten macht. Aber die Liebe Gottes in uns ist die Fähigkeit, so zu lieben, wie er liebt. Und auch die Fähigkeit, diese seine Liebe zu erkennen. Epheser 3, Vers 19, auch wenn dort nur Gnosis und nicht Epignosis steht. Die ganze Liebe zu erfassen und zu verstehen. Noch einmal ein langer Prozess. Liebe kann man nicht machen. Liebe muss man sich schenken lassen. Und um diese Liebe leben zu können, dazu brauchen wir den Geist der Liebe. Ohne Geist der Liebe können wir auch keine Liebe üben und keine Liebe leben. Das möchte ich nun noch etwas entfalten. Eine erste Überschrift, Liebe und Gehorsam. In Matthäus 22, Vers 36 bis 40 belehrt Jesus einen Gesetzeslehrer über das Doppelgebot der Liebe. Nicht, Sie kennen, ich bringe das jetzt, trage das jetzt vor, das wir aus dem Alten Testament kennen. In 3. Mose 19, Vers 18 ist es die Nächstenliebe und in 5. Mose 6, Vers 5 ist es die Gottesliebe. Dort stehen diese beiden Gebote. Ich zitiere jetzt den Text aus Matthäus 22, ab Vers 35. Und einer aus ihnen, ein Gesetzeslehrer, fragte ihn versuchen und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Und Jesus antwortet sofort, er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstande. Das ist das große und erste Gebot. Das zweite aber im Gleiche ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Heute sagt man nun, dass dieses Doppelgebot der Liebe eine entscheidende Aussage auch über die moderne Lebensauffassung sei. Wenn sich zwei Menschen lieben, gleichgültig welchen Geschlecht, dann wird dieses Liebesverhältnis durch das Doppelgebot der Liebe sanktioniert. Können Sie hören von den obersten Kirchenvertretern der evangelischen Kirche und von anderen natürlich auch. Das ist nicht nur unbiblisch, sondern auch eine billige Entschuldigung für ein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen und nicht nach der Weisung der Bibel. Mit diesem Denken kann man sich eine eigene und eigenwillige Bibelauslegung zurechtzimmern. Die Bibel lehrt etwas ganz anderes. Sie lehrt genau das Gegenteil. Die Liebe lehrt den Gehorsam gegen Gottes Gebot gerade aus der Liebe heraus. Und das will ich nunmehr vertiefen. In Johannes 2, Vers 6 steht, Dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Das ist Liebesleben, also gelebtes Liebesleben nach dem Willen Gottes. Das ist eine so wichtige Aussage, dass Johannes sie sogar mit den Worten wiederholt. 1. Johannes 5, Vers 3, nein, noch der gleiche Vers. Dies ist das Gebot, das ihr von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Das heißt, im Gehorsam aus Liebe heraus. Und in 1. Johannes 5, Vers 3 schreibt Johannes Ähnliches. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Ich nehme jetzt den Text, wie er in Elberfelder nicht revidiert steht. Da kann man noch ein bisschen Urtextarbeit machen, aber das lassen wir heute Morgen weg. Paulus bestätigt Johannes. Er schreibt in 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Statt Gebot kann man hier auch Anweisung übersetzen. Das werde ich nachher noch einmal miteinander kombinieren. Das Endziel jeden Gebotes oder jeglicher Anweisung Gottes, die Paulus weitergibt, soll zur Liebe aus reinem Herzen führen. Ein reines Herz ist aber ein gehorsames Herz. Ein reines Herz tut das, was Gott will und nicht das, was der Mensch sich ausdenkt. Das ist auch das Ziel übrigens unserer Unterweisung in der Gemeinde und natürlich auch unserer Familie und unseren Kindern. Ist ganz klar. Die Liebe verlangt nach der, ich sage es das hebräische Wort, nach der Torah Gottes. Das ist das Gesetz im engeren Sinne vom Sinai. Das ist aber noch viel, viel mehr die Lehre Gottes in ihrem ganzen Umfang. Torah heißt Lehre und nur zur Ergänzung, Mora ist die Lehrerin. Also das hängt alles zusammen, Lehre, Lehren und aber auch das Gesetz. Also noch viel mehr ist Torah die Lehre Gottes in ihrem ganzen Umfang. Im Psalm 119, Vers 97 steht dazu Aufschlussreiches. Wir lesen dort, wie liebe ich deine Torah, wie liebe ich deine Lehre oder dein Gesetz. Es ist mein Sinnen den ganzen Tag, sich den ganzen Tag mit den Gedanken Gottes beschäftigen. Der Psalm 119 ist ein einziges und einzigartiges Lehrbuch für die Glückseligkeit eines Lebens mit Gott und den Gehorsam gegen ihn. Schauen wir noch einmal hinein in das große Liebeskapitel, Kapitel 13 im 1. Korintherbrief. Die Liebe sucht nicht das ihrige, Vers 5. Das bedeutet, wenn ich Liebe übe, lebe ich nicht in Eigensucht, sondern suche auch das Wohl des Nächsten. Dann aber steht in Vers 6 noch etwas Wichtiges. Die Liebe, sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Die Ungerechtigkeit, das ist die Adikia, ist das Tun des Bösen. Das Gegenstück ist die Trikia, die Gerechtigkeit. Das Tun der Gerechtigkeit ist immer das Leben nach der Weise Gottes. Der Lebensweg Gottes. Den Lebensweg Gottes leben. Und die Wahrheit ist die Wirklichkeit Gottes und seine Welt. Mit dieser Wahrheit freut sich die Liebe in uns. Gott, die Liebe in uns freut sich mit der göttlichen Wahrheit. Der Wahrheit ist geprägt vom Geist der Wahrheit, ein Wort aus Johannes 14, 17, der uns die Welt der und Wirklichkeit Gottes aufschließt und mit ihr verbindet. Was ist Wahrheit? Das muss man einfach zwischendurch mal definieren. Wahrheit ist die originale Wirklichkeit Gottes. Gott ist Wahrheit. Jesus Wahrheit. Das Wort ist Wahrheit. Hereinspaziert. Nicht draußen stehen bleiben. Also noch einmal. Die Wahrheit ist die originale Wirklichkeit Gottes. Alles Geschöpfliche ist nur ein Abbild davon. Adam ist im Bilde Gottes geschaffen worden, aber nicht Gott selbst natürlich. Ein originales Kunstwerk, das da irgendwann an der Wand hängt, das ist in unseren Worten gesprochen Wahrheit. Wer es abmalt, hat nur ein Abbild davon gemacht, nicht das Original selbst. Und wer es gar fälscht, der hat die Wahrheit in Lüge verkehrt, nach Römer 1, Vers 25, was die Methode Satans ist. Nicht? Hier bekommen wir ein bisschen einen Eindruck von dem, was die Wahrheit ist. Ein schweres Wort in meinen Augen. Die Wahrheit, das ist Gott und seine Welt. Die Lüge, das ist Satan und seine Welt. Wer die Wahrheit annehmen, das ist Denken und Wandeln in Gottes Welt und in seinen Geboten und seinen Anweisungen. In der Lüge verharren, das ist Wandeln in Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, in der Lust der Welt und in ihrem Denken. Und dazu gehört auch nun mal die Philosophie und zumindest der Teil der Wissenschaft, der sich gegen Gottes Schöpfung und Gottes Schöpfungsordnung richtet. Etwa in Evolutionstheorie, in der Sexualethik, in der Genmanipulation und vielen anderen Dingen auch. Wer mehr dazu wissen will, ziehe aus seinem Bücherschrank das 1986 erschienene Buch von Etta Linnemann heraus, Wissenschaft oder Meinung. Wenn Sie es haben, natürlich, ja. Aber es lohnt sich, wer sich damit beschäftigt, weiter hineinzuschauen. Und ich beziehe auch die wissenschaftliche Theologie mit ein, wenn Sie Wunder, Prophetie, Jungfrauengeburt und die Auferstehung Jesu leugnen. Das ist nicht der Geist Jesu und nicht die Wahrheit. Man forscht in der Wissenschaft so, als ob es Gott nicht gäbe. Damit ist ja schon ein ganz klarer Punkt gesagt. Natürlich, wir gehen auf die Uni nicht, um irgendwelche Philosophie zu machen, sondern um einen anständigen Beruf zu erlernen. Ja? Aber trotzdem, man muss auch wissen, was im Hintergrund steht. In der Wahrheit wandeln bedeutet, um es zu wiederholen, in der Welt Gottes wandeln, seinem Sohn Jesus Christus nachzufolgen und seinem Willen leben zu wollen. Weil diese Position besonders in der Endzeit aufeinander prallt, deshalb ist es uns so wichtig, in seiner Wahrheit und in seiner Liebe zu bleiben. Epheser 4, Vers 15, die Wahrheit festhalten in Liebe. Ein praktischer Hinweis, alle, die die Wahrheit nicht annehmen wollen, müssen auch manches vertuschen, nicht wahr? Wer aber in der Wahrheit lebt, darf das Böse und die Sünde ans Licht stellen und Vergebung erfahren. Die Liebe drängt zur Wahrheit und zum Gehorsam. Deshalb schreibt Petrus in 1. Petrus 1, 22, da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebet einander mit Inbrunst aus reinem Herzen. Liebe einander mit Inbrunst aus reinem Herzen. Diesem Petruswort wollen wir gerne folgen. Fassen wir das Ganze mit Paulus zusammen, Römer 13, 10. So ist nun die Liebe die Summe oder die Fülle des Gesetzes. Ja. Das Doppelgebot der Liebe ist nicht Selbstentfaltung, sondern Gehorsam gegen Gottes Gebot und Gottes Willen. Die Liebe ist auch nicht die Liebe. Schwach, schwächlich, verwöhnend, verhätscheln, gepredigt von Schönrednern. Jawohl, so ist es in der Wirklichkeit, die das sagen, wonach den Menschen die Ohren jücken. Sondern die Liebe drängt zu einem Leben nach dem Willen Gottes. Und dazu brauchen wir den Geist der Liebe. Ich habe noch einen ganz kurzen Abschnitt, Liebe und Gerichte. Es muss einfach erwähnt werden, ohne dass ich das vertiefe. Um seine Endziele zu erreichen, bedient sich Gott in seiner Liebe auch der Gerichte. Diese Gerichte können so gewaltig und so schwer sein, dass Paulus in Römer 11, Vers 33 schreibt, wie unausforschlich sind seine Gerichte und wie unausspürbar seine Wege. Das sind alle die Gerichte im Zuge der Heilsgeschichte bis hin zu den End- und Endzeitgerichten, bis dann die Liebe siegt. Und dieses Thema, das ich gerade besprochen habe, bis die Liebe siegt, das gehört zur Grundauffassung unserer Glaubensgemeinschaft. Denken wir nur an die Schrift von Karl Geier, ewiges Gericht und Allversöhnung. Auch hier schließt der Geist der Liebe uns die Zusammenhänge auf. Ich habe noch eine Überschrift, die harte Liebe. Auch das muss gesagt werden. Die Liebe kann auch hart sein. Etwas über die harte Liebe lesen wir in Hohelied 8, Vers 6. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer, wie das Totenreich, wie der Hades ihr Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jas. Diese harte Liebe hat Jesus durchlitten, als er dem Tod begegnete und im Scheol, im Totenreich, den letzten Teil seines Todesleidens durchstand. Der Scheol hat Eifer. Er sucht die Seelen zu erhaschen, nicht wahr? Bis zum heutigen Tag. Deshalb steht Matthäus 16, Vers 18, dass die Gemeinde, die auf dem Boden des Petrusbekenntnisses steht, von den Pforten des Hades nicht überwältigt wird. Ein solcher Eifer der Liebe Gottes macht nur Sinn, wenn die Gnade folgt. Und zu dem hart gerichteten Volk Israel sagt Jeremia im Auftrag des Gottes Israels in Jeremia 31, Vers 3, Jahweh ist mir von Ferne erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Gnade. Diese ewige Liebe bringt am Ende zu Israel, wie auch zu seiner ganzen Schöpfung, die Gnade. Er lässt sie fortdauern, solange seine Liebe da ist. Ich komme auf diesen Vers nachher noch einmal zurück, würde uns beschäftigen. So etwas gehört auch in unsere Welt, in unsere eigene Welt. Die Liebe kann auch hart sein müssen, wenn es darum geht, das Böse abzuwenden oder ein notwendiges Ziel zu erreichen. Denken wir an die Erziehung unserer Kinder, an das Durchstehen von Heilungsprozessen, im Aussprechen von Verboten und Überwinden von Fehlentwicklungen. Hier denke ich an die Heilung von Spielsucht, Handysucht, Pornosucht, Drogensucht, überhaupt an jede Art von Süchten. Dann das eiserne Üben bei oder nach bestimmten Krankheiten. Jedes menschliche Ziel und erst recht jedes göttliche Ziel ist mit Härte und Verzicht verbunden. Wer eine Prüfung bestehen will, muss eben hart gegen sich selbst sein und verzichten. Paulus selbst nennt hier die Beispiele aus des Sportes, 1. Korinther 9, und des Kriegsdienstes 2. Timotheus 2, Vers 3 bis 5. Aber gerade dort, wo unsere Liebe hart sein musste, müssen auch von unserer Seite Gnade und Barmherzigkeit folgen, wie es selbst Gott tut. Der Geist der Liebe macht es möglich. Noch eine Überschrift, Liebe und Erziehung. Die Schrift benutzt hier auch die Begriffe Unterweisung und Zucht. Nun, Zucht, das Wort will heute niemand mehr hören. Aber Gott nimmt seine Kinder nach wie vor in die Zucht, wo notwendig, aber immer aus Liebe, immer aus Liebe. Ich zitiere jetzt die Hebräerstelle, Kapitel 12, Vers 5 und 6. Und habt ihr des Zuspruchs vergessen, der zu euch spricht, als zu Söhnen. Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft oder auch zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Das ist ein Zitat aus Sprüche 3, Vers 12. Auch wir sind Söhne Gottes, nicht wahr? Römer 8, Vers 14 schreibt Paulus, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Danken wir ihm für seine Erziehung. Sie dient unserer Vervollkommnung trotz aller schmerzhaften Prozesse. Nicht wahr, wenn jemand Unfug gemacht hat? Der Bußgang zu irgendjemand, das ist immer Überwindung. Das ist einfach so. Ja, aber trotzdem danken wir ihm für seine Erziehung, trotz aller schmerzhaften Prozesse. Jede Erziehung scheint uns kein Grund zur Freude zu sein, so steht es in Hebräer 12, Vers 11. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Dann aber bringt sie als Frucht denen, die darin geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Nicht wahr? Ein schönes Ergebnis. Und was unsere Kinder betrifft, ohne den Geist der Liebe gibt es keine christliche Erziehung. Der Geist der Liebe ist unabdingbar. Und dann lesen wir bei Paulus noch in 2. Korinther 4, Vers 17. Denn das schnell vorübergehende Leichte, unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Ich lese Ihnen das Wort. Ich weiß, wie leicht es hier zu lesen ist und wie schwer ist es dann zu leben. Aber die Gnade Gottes und die Liebe Gottes machen es möglich. Über alle Lebenswege Gottes mit seinen Kindern hinweg gilt Römer 8, Vers 28. Wir aber wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und die Gemeinde Christi Jesu ist nun einmal nach dem Vorsatz Gottes berufen. Eine neue Überschrift: Liebe und Opferbereitschaft. Karl Geyer hat ein Verteilheftchen mit dem Titel geschrieben, Die Kraft der Liebe. Er schreibt dort, dass sich die Liebe im Opfer vollendet. So gibt Gott aus Liebe zu seiner Welt seinen eingeborenen Sohn zum Opfer für sie hin. Nach dem, ich muss jetzt hier sagen, weltbekannten Spruch Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben werden. Das ist der Weltmeister, der Bibelsprüche, den findet man auch in der Olympiade. Vor x Jahren war das mal sein großes Thema in der Olympiade, da haben sie dann ein Plakat aufgehängt mit Johannes 3,16. Karl Geyer zitiert auch 1. Johannes 4, Vers 10. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Opfer Jesu. Auch Paulus nimmt sich des Themas an. Er schreibt in Epheser 5, Vers 2, dass Jesus aus seiner Liebe heraus sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das ist Opfer, ein duftender Wohlgeruch für Gott. Darauf kann man nur antworten mit Römer 12, Vers 1. Ich ermahne, ja, vielleicht steht hier viel besser, ich ermuntere euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, und die kommen auch aus seiner Liebe, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Gottesdienst ist. Hier beginnt sich Liebe Gottes in uns zu vollenden, wenn wir bereit sind, uns auf den Altar Gottes zu legen. Und wie viele haben das schon durchleiden müssen, nicht wahr? Ich bringe jetzt noch ein praktisches Beispiel, einfach um das Ganze auch etwas aufzulockern. In 2. Korinther 8 steht über die Liebe der Korinther etwas, zum Beispiel Vers 7 und 8. Die zu der Bereitschaft geführt hat, sich an der Sammlung für die Heiligen in Jerusalem und Judäa, denke ich, zu beteiligen. Aus ihrer Liebe heraus. Und in Philippern schreibt Paulus, und das gehört dazu, Philipper 4,18, dass die Gabe, die er von Seiten der Philipper erhalten hat, durch Epaphroditus wurde sie übergeben, ein duftender Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer gewesen ist. Da sage ich also, lieber Paulus, wenn ich arm wäre und mir würde jemand was schicken, ist das dann ein duftender Wohlgeruch? Nein, wenn man aus der Liebe Gottes heraus etwas gibt und aus Überzeugung natürlich und nicht aus Zwang, dann ist das für Gott ein duftender Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer. So sind auch unsere Liebesgaben in den Augen Gottes duftender Wohlgeruch und angenehmes Opfer. Das dürfen wir auch dankbar erwähnen, dass das nicht unsinnig ist, wenn wir etwas Gutes, für die Gemeinde vor allem etwas Gutes tun, sondern dass es ein angenehmes Opfer in den Augen Gottes ist. Auch die Bereitschaft zum Leiden gehört zu einer Folge göttlicher Liebe in uns. Jesus wurde durch Leiden vollkommen gemacht, Hebräer 2,10. Und an dem, was er litt, musste er den Gehorsam lernen, Hebräer 5,8. Das gilt auch uns, auch wenn es im Hebräerbrief steht. Söhne wollen wir sein und nicht Bastarde, Hebräer 12, Vers 8. Nur der Bastard will nicht durchs Leiden gehen, sondern scheut das Opfer. Will Jesus nicht gleich werden und den Weg Christi nicht gehen. Ein Bastard, ich habe im Lexikon nachgelesen, das macht man über Wikipedia heute, war früher ein unehliches Kind. In der Pflanzenwelt ist es ein gentechnisches Mischwesen. Seht ihr, und jetzt übersetze ich das für uns. Ein christliches Mischwesen aus Gott und Welt ist unsinnig, das gibt es gar nicht. Ja? Dann ist es auf jeden Fall kein christliches, ein weltliches Wesen, ja. Der Geist der Liebe macht uns fähig zum freiwilligen Opfer und zum Leiden. Der Geist der Liebe. Oh, nun kommt etwas Gewaltiges, so Schönes. Liebe und Gemeinschaft. Also, liebe Beate, in Deizisa habe ich schon mal darüber gesprochen, aber das ist neu. Das hörst du zum ersten Mal. Wo sitzt sie? Ich weiß nicht. Sonst jemand, der Liebe schon mal gehört hat? München vielleicht? Nein? Okay. Das war gerade recht natürlich, dass ich nicht immer was wiederholen muss. Liebe und Gemeinschaft. Ich sagte am Anfang, dass die Liebe die Gemeinschaft sucht und dass der Hass dagegen die negative Liebe ist und abstößt. Das steht in Apostelgeschichte 2,42, dass die erste Gemeinde Folgendes tat. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, das ist das Wort, und im Brechen des Brotes und im Gebet. In den jungen Gemeinden haben sie Liebesmale gefeiert, Judas 12. Und wir treffen uns zu Gottesdiensten, Gebetsgemeinschaften, Evangelisationen und Bibelwochen, wie jetzt hier, zu aller Art von gemeinsamen Veranstaltungen, Weihnachtsfeiern, auch gemeinsamen Essen, zu Ausflügen, wozu man sich sonst noch treffen kann. Die geistliche Gemeinschaft drückt sich als Gemeinschaft des Geistes aus, Philipper 2, Vers 1, das wollen wir ja haben hier, nicht wahr? Gemeinschaft des Glaubens, Philemon 6, auch das wollen wir hier leben. Und vor allem in der Gemeinschaft des Abendmahls, 1. Korinther 10, Vers 11. Und dann schreibt Paulus in Kolosser 2, Vers 1 und 2 noch etwas zutiefst, in meinen Augen, Beglückendes an die Gemeinde in Laodicea und so viele mein, also Paulus, Angesicht im Fleische nicht gesehen haben, über den großen Kampf, den er ihretwegen führt und damit auch um uns. Damals schon, vor 2000, knapp 2000 Jahren, hat er schon etwas im Geiste gewusst von uns prophetisch, was auf uns zukommt, die wir in einer gewissen Laodicea-Zeit leben. Ja, und er schreibt über den großen Kampf, den er ihretwegen führt und damit auch um uns. Um auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen, das ist auch das Wort des Paulus, das uns tröstet, vereinigt in Liebe, das ist das Stichwort, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Epignosis, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Dieses Wort gehört zu uns, die wir in einer vom Geist Laodiceas geprägten Welt leben und die wir das Angesicht des Apostels Paulus noch nicht gesehen haben. Dass wir getröstet werden und wir vereinigt sind in Liebe. Nun hat sich in unserer Gesellschaft manches gewandelt. Da spricht man heute von Social Distancing. Von sozialer Distanz. Nun haben wir das zwar teilweise schon hinter uns, aber vielleicht kommt es wieder, ich weiß es nicht. Distanz, soziale Distanz. Distanz im Alten- und Pflegenheim, in Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen, Homeschooling, Homeoffice haben Hochkonjunktur und gerade Letzteres öffnet den Hackern weite Türen, die unsere Wirtschaft zig Milliarden Schaden beibringen. Da werden Ausgangsverbote erlassen, Veranstaltungen unmöglich gemacht, Restaurants und Läden geschlossen. Leider auch Kirchentüren. Ein Prozess der Entfremdung, das ist amtlich, das stammt nicht allein von mir. Gerade in unserer heutigen Zeit müssten die Kirchen ihre Türen öffnen und den Außenstehenden Mut machen in ihrer Verzweiflung und Isolierung. Da steht in unserem Vers, das ist 2. Timotheus 1,7, auch noch was anderes, dass Gott uns keinen Geist der Furcht gegeben hat, sondern Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und die Gemeinde fürchtet sich, nicht wahr? Und in 1. Johannes 4,18 lesen wir, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und wer sich auch fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Nicht wahr? Wir müssen ja auch nicht provozieren, aber das muss man zur Kenntnis nehmen. Das singen wir mit unseren Kindern, bei uns in Güglingen oder in der Landeskirche, mit unseren Kindern auf dem Weg zur Sonntagsschule, also in vielen Kirchen auch bei uns. Sei ein Licht, fürchte dich nicht, singen die Kinder. Und dann schließen die Kirchentüre zu. Nicht wahr? Das ist Furcht. In allen Pestzeiten haben Gläubige ohne Furcht und ohne den Tod zu achten ihren Dienst getan. Dieses Verhalten wird heute von staatlicher und kirchlicher Seite massiv behindert. Nicht wahr? Da könnte man sagen, ja aber, Bruder Weber, da würde ich dann mit Jesus antworten, das eine tun und das andere nicht lassen. In dieser Zeit sollte die Gemeinde erfinderisch sein, um sich auf irgendwelche Art zu treffen, die Gemeinschaft der Heiligen zu pflegen. In Liebe vereinigt. Kolosser 2, Vers 2. Auch das gelingt nur durch den Geist der Liebe. Ich ergänze jetzt etwas, was eigentlich man sagen könnte, das gehört nicht zum Thema. Stimmt zwar auch, aber ich bring's trotzdem. Noch ein Thema wird heute immer brennender. Die sogenannte Zivilreligion. Zivilreligion bedeutet, dass die Maßnahmen, Gesetze und Verordnungen der Regierung bzw. des Staates zur Religion erhoben werden. Ich habe das zu glauben, zu akzeptieren, was diese vorgeben. Das ist Zivilreligion. Und da ist in den letzten Jahren eine erdrutschartige Entwicklung eingetreten. Ein einziges Stichwort möge genügen. Gender-Ideologie. Das bedeutet allerdings auch, dass die christlich-jüdische Ethik an den Rand gedrängt wird, die das Abendland seit circa, sagen wir mal, 1700 Jahren begleitet hat. Ja, es ist sogar so, dass die christliche Gemeinde mit ihrer Ethik, ihrer Moral und ihrem Rechtsempfinden je länger, je mehr zum Feind erklärt wird. Das bedeutet Umkehrung aller überkommenen Werte. Aus Liebe zu Gottes Gebot und zur Wahrheit, jetzt kommt das Wort Wahrheit nochmal, kann es auch einmal heißen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich schildere Ihnen als Beispiel einen Fall, den die Rechtsanwaltsgemeinschaft ADF International in Wien zurzeit als Mandat vertritt. Vielleicht haben Sie das auch gelesen. Es geht dort um Frau Dr. Päivi Räsänen, die ehemalige Innenministerin Finnlands. Im Jahre 2019 hinterfragte sie auf Twitter die Entscheidung der evangelisch-lutherischen Kirche Finnlands, die LGBT-Veranstaltung, ich sage gleich, was das ist, breit 2019 offiziell zu unterstützen und fügte ein Bild einer Bibelstelle bei. Das rief die Generalstaatsanwältin auf den Plan. LGBTQI, das heißt lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, da kommt noch ein Q und ein I, in einem langen Wort dazu, queer und intersexuell. Ja? Also das heißt auf Deutsch lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell. Queer heißt auch schwul im Englischen und intersexuell. So. Später gab sie außerdem bekannt, dass gegen Dr. Räsänen auch ein Ermittlungsverfahren wegen einer kleinen Broschüre, die sie 2004 zur Lehre ihrer Kirche, über menschliche Sexualität verfasst hat, eröffnet wurde, sowie wegen eines Kommentars in einer Radiosendung aus dem Jahre 2019. Am 29. April 2021, also vor ein paar Monaten, brachte nunmehr die Generalstaatsanwältin 3 Strafanzeigen gegen Dr. Räsänen ein. Sie ist von Beruf Ärztin, 5-fache Mutter und 6-fache Großmutter. Ihr drohen 2 Jahre Haft, die Anklagepunkt. Das bedeutet eine Haftstrafe bis zu 6 Jahren. Mindestkosten des Prozesses 100.000 Euro. Wehe, sie wird verurteilt. Das gibt einen Präzedenzfall für ganz Europa. Da können wir dann und wie sagt man da, Krawatte stramm ziehen oder irgend so etwas. Warm anziehen, Dankeschön. Und hier darf ich hinzufügen, Furcht ist nicht in der Liebe, was Johannes schreibt. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Die Liebe baut auf, eine nächste Überschrift. Es lohnt sich, hier stehen zu bleiben. Wir lesen in 1. Korinther 8, Vers 1 folgendes. Denn wir haben alle Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Das ist nicht korrekt wiedergegeben, dort steht eigentlich Wissen. Ja, das stimmt. Das Wissen kann aufblähen und unserem zur Schau gestellten Wissen müssen wir die Liebe mit ihrer Demut entgegenstellen. Wissen und Erkenntnis ohne Liebe blähen auf. Da muss sich jeder Bruder davor hüten. Aber noch ein Wort darf uns ermuntern. Zuerst steht in Epheser 4, Vers 12, dass die fünf Gaben, die Christus seiner Gemeinde gegeben hat, Sie kennen das alle, Apostel, Propheten, Lehrer, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, dass die fünf Gaben, die Christus seiner Gemeinde gegeben hat, zur Auferbauung des Leibes Christi gegeben worden sind. Und dann Vers 15 lesen wir, dass wir die Wahrheit in Liebe festhalten sollen und dass wir dadurch zu ihm, dem Haupt, hinwachsen dürfen. Und vom Haupt heraus wird jedem einzelnen Glied das dargereicht, was Gott ihm zugemessen hat und dass dadurch das Wachstum des Leibes bewirkt wird zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Hier erkennen wir, dass es nicht nur die Liebe und die Zuwendung unseres Herrn Jesus Christus ist, die Gemeinde zu erbauen, sondern dass es die gelebte Liebe der Gemeinde ist, welche den Leib mit auferbaut. Das ist ganz wichtig. Durch den Geist der Liebe gelingt es uns und nicht anders. Die gelebte Liebe, das ist nun auch noch die praktische Seite. In 1. Johannes 3, Vers 18 schreibt der Apostel Johannes, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Und Paulus schreibt, dass wir niemandem etwas schuldig bleiben sollen, als nur einander zu lieben. Das kann man heute im Zeitalter der Corona-Pandemie ganz praktisch üben, wegen des Risses, der hier durch die Gemeinde geht. Ich kann doch manches erzählen, wo den Mund halten musstest. Man kann das da lesen über all diese Viren des Zeugs, aber das kann ich nicht verinnerlichen, darüber kann ich nicht diskutieren. Kommt einer andere mit einem besseren Argument oder schlägt mich tot, dann muss ich eben schweigen. Ja. Und dann schreibt Paulus in Epheser 5, Vers 2, und wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Als Darbringung und Opfer und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch und wandelt in Liebe. Ein Wandel in Liebe, der gehört selbstverständlich zur gelebten Liebe, sonst ist das keine gelebte Liebe mehr. Oder da gibt es ein anderes Wort, Epheser 4, Vers 2, einander ertragend in Liebe. Nicht immer ganz einfach. Da gibt es die Bemühungen der Liebe von Thessalonikern. 1. Thessalonicher 1, Vers 3, eine ganz junge Gemeinde. Das ist doch das, was ich aus der Liebe zu Jesus heraus tue. Ich bemühe mich. Ein Erfolg muss dann Jesus geben. Da sind wir uns einig. Und dann muss die Liebe ungeheuchelt sein. Nicht wahr? Die Liebe muss sogar überströmend sein. Da habe ich 3 Bibelstellen aufgeschrieben. Also ich übe mich noch darin, dass die Liebe bei mir überströmend ist. Wenn es nicht ganz klappt, dann müsst ihr eben mein Auge zudrücken. Ja. Strebend nach Liebe heißt in 1. Korinther 14, Vers 1 und noch 2 Bibelstellen dazu. Neben etlichen anderen Begriffen, die an diesen Stellen stehen. Nach Liebe streben. Weil Gott Liebe ist, als absolut keine Nebensache, sondern eine Notwendigkeit und ein Gebetsanliegen, strebe nach Liebe. Liebe ist nicht nur ein Wort, eventuell gefühlsvoll und inhaltslos, sondern voll Kraft und heiligem Willen eine Flamme Jahres, in Hohelied 6, Vers 8 steht, die bis zur Feindesliebe reicht. Römer 12, 20. Zur gelebten Liebe gehört auch die Vergebung. Epheser 5, Vers 1 steht, dass wir als geliebte Kinder Gott nachahmen sollen. Im Vers zuvor, das Epheser 4, 32 steht nun ausdrücklich, dass wir einander vergeben sollen, genauso wie auch Gott in Christus uns vergeben hat. Mehr geht nicht. So, mehr kann man nicht vergeben, wie Gott und sein Sohn uns vergeben hat. Auch hier macht es der Geist der Liebe möglich. Aber noch etwas gehört zur gelebten Liebe. Die Weitergabe des Versöhnungs- und Erlösungswerkes Gottes durch Jesus Christus. Da schreibt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 14. Die Liebe Christi drängt uns zu urteilen, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Die Liebe Christi drängt uns zu urteilen, dass einer für alle gestorben ist, somit alle gestorben sind. Und das führt zu dem Ruf der Versöhnung. Lasst euch versöhnen mit Gott. Somit gehört zur gelebten und geschenkten Liebe auch der Ruf zur Umkehr, der Ruf zur Versöhnung mit Gott. Das resultiert aus unserer Liebe zu allen Menschen heraus, gedrängt vom Geist der Liebe. Auch dafür müssten wir unsere Kirchentüren offen halten. Es gibt auch noch das Wort der gesunden Liebe. Diesen Begriff finden wir in Titus 2,2. Eine gesunde Liebe sucht natürlich das Kapitel 1. Korinther 13 zu leben, das ich am Anfang gelesen habe. Können Sie gerne zu Hause nochmal lesen. Die gesunde Liebe ist nicht emotional unnüchtern oder parteiisch einseitig, nicht sentimental und verhätschelnd, nicht, da gehört zum Beispiel auch das Lieblingskind dazu, du hast 5 Kinder und dann ist da ein Lieblingskind dabei, die Mama hat die Tochter und der Vater den Sohn oder umgekehrt. Das ist keine gesunde Liebe, nicht wahr? Die gesunde Liebe hat in ihrem Verhalten das Tun des Willen Gottes im Sinn, bereit zur Versöhnung. Und dann gibt es noch ein wunderbares Wort über die gesunde Liebe. Die gesunde Liebe wartet auf Jesus. Das ist ein Indikator für mich. Alle, die seine Erscheinung liebten, erhalten einmal die Krone der Gerechtigkeit. 2. Timotheus 4,8. Wer die Liebe erfasst hat, darf wieder lieben. Durch die Liebe dienet einander, schreibt Paulus Galater 5,13. Ja, so soll es sein. Und dann können wir auch das Wort erfüllen aus 1. Korinther 16, Vers 14. Alles geschehe bei euch in Liebe. In diesem Ringen bleibt unsere Liebe gesund und der Geist der Liebe möge es uns schenken. Noch ein paar kurze Abschnitte. Liebe und Barmherzigkeit. Nun aber steht Epheser 2, Vers 4 folgendes. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als wir noch in den Vergehungen tot waren, hat uns mit Christus lebendig gemacht und durch seine Gnade seid ihr errettet. Der himmlische Vater hat sich uns erbarmt und uns Gnade gegeben. Auch das geschah aus seiner großen Liebe heraus. Und wir dürfen ihn nachahmen als geliebte Kinder. Epheser 5, Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes. Ein mutiges Wort. Und wir freuen uns, dass wir das tun dürfen, weil er unser Vater im Himmel ist. Dieses Nachahmen Gottes, gerade seine Barmherzigkeit, gelingt nur durch den Geist der Liebe. Seine viele Liebe und Barmherzigkeit kann man auf keinem anderen Weg leben und nachahmen. Aber der Geist der Liebe ist uns gegeben worden. Ist klar, da steht nicht, wird uns gegeben, kann uns vielleicht mal gegeben werden. Nein, wenn ich gläubig geworden bin, dann hat mir Gott den Geist der Liebe gegeben. Und da gibt es kein Vertun. Ich kann ihn natürlich dämpfen. Es gibt viele Möglichkeiten, so etwas zu tun, natürlich. Aber um das geht es heute Morgen absolut nicht. Ich komme so ziemlich zum Schluss. Die Ewigkeit und die Liebe und gleichzeitig in dem gleichen Abschnitt, sowie die Liebe und die Gnade. Wenn der Geist der Liebe in uns wirkt, dann dürfen wir auch hineinschauen in seine letzten Ziele. Und darum geht es jetzt zum Schluss noch. In Jeremia 31,3, ich habe am Anfang mal diesen Vers gelesen, aber gesagt, da kommen wir am Schluss noch mal dran. Und das ist jetzt der Punkt. In Jeremia 31,3 begegnen wir dem Begriff ewige Liebe. Text. Jahweh ist mir von Ferne erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Gnade. Wo die ewige Liebe liebt und lebt, da lebt die Gnade einfach fort. Das gehört zusammen. In Wirklichkeit steht dort aber nicht ewige Liebe, sondern ein Genitiv. Die Liebe der Ewigkeit. Das ist mehr. Das ist einfach nur eine Erklärung mehr. Allgemein wird dort mit ewiger Liebe übersetzt. Hier passt aber das Wort Ewigkeit gut, weil es ein Singular ist, wie dort im Hebräischen steht. Olam. Die Liebe Gottes durchzieht die Ewigkeit. Das heißt, alle Äonen, die Ewigkeit, das sind alle Äonen, bis das Ziel erreicht ist. Das ist die Liebe der Ewigkeit. Sie geht durch alle Ewigkeiten hindurch. Und in 1. Korinther 13, Vers 8 steht uns, dort steht es richtig, die Liebe vergeht nimmer. Sie besteht auch noch nach der Ewigkeit, nach den Äonen. Dann wird behauptet, weil die Liebe ewig ist, sind auch die Gerichte ewig, nicht wahr? Dem ewigen Gericht begegnen in Hebräer 6, Vers 2, das ist ja das Wort von Karl Geier, nicht wahr? Solange es Ewigkeit gibt, gibt es auch Gerichte, natürlich. Bis der letzte Feind weggetan ist, das ist der Tod, 1. Korinther 15, 26. Dann aber hört die Ewigkeit auf, hören die Äonen auf. Die göttliche Zeitrechnung ist zum Ziel gekommen. Gott ist alles in allem. Die Liebe hat die Grenze der Ewigkeit überschritten. Das ist unser Glaubensgrund. Und dann noch Liebe und Gnade und dann bin ich fertig. Hören wir noch einmal, das kann man nicht oft genug lesen. Also das Wort, das habe ich oft gelesen. So wunderschön. Hören wir noch einmal auf Jeremia 31,3. Ja, weh ist mir von Ferne erschienen. Ja, mit ewiger Liebe, mit Liebe der Ewigkeit habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Gnade. In der Liebe, die fortdauert, dauert auch die Gnade fort. In seiner großen Liebe gibt er Gnade durch alle Äonen hindurch. Ja, so wird es einmal am Ende sein. So wie er sie die Gnade uns nach der vorhin genannten Stelle Epheser 2, 4 und 5 schon gegeben hat. Und also er hat uns die Gnade nach Epheser 2, Vers 4 und 5 gegeben und die Liebe, die Barmherzigkeit. Und nicht nur uns, er wird sie einmal seiner ganzen Schöpfung geben, weil er der Gott aller Gnade ist, ein Wort aus 1. Petrus 5, Vers 10. Das alles dürfen wir durch den Geist der Liebe erkennen, der uns gegeben worden ist. Ich schließe die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 2. Korinther 13, Vers 13. Amen. Herr Jesus Christus, jetzt wollen wir dir einfach danken für deine große Liebe, mit der du uns geliebt hast und mit der du gehorsam warst, dem Willen des Vaters und seinem Vorsatz, auch dem Vorsatz, den der Vater gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Und habe einfach Dank, dass wir das erkennen und glauben dürfen, dass du mit deiner ganzen Schöpfung zum Ziel kommst und wieder auch mit uns zum Ziel noch nicht ganz gekommen ist, bis aber kommen wirst, wie wir darin auf dem Wege sind zu diesem Ziel. Und es ist ein wunderbares Geschenk, dass wir dich erkennen durften, dass du der Sohn der Liebe bist, dass du unser Herr und unser Haupt bist, dass Gott der Vater ist, der alles in seiner Liebe einschließt. ja, Vater der Herrlichkeit, im Namen Jesu wissen, dass wir auch zubereitet werden müssen. Das kann oft nicht ohne Leiden und ohne Gericht gehen und ohne deinen Meißel an unserer Herz, an unserer steinigen Skulptur, die wir oft darstellen, bis du einmal alles, dein ganzes Ziel erreicht hast und uns verwandeln wirst in deine Herrlichkeit. Ja, das Scharren der sehnsüchtige Harren der Schöpfung geht auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und einmal wird es soweit sein, wenn wir dann mit dir zusammen wiederkommen und sie alle staunend sehen, was du aus uns gemacht hast. Und so werden sie auch einmal das Ziel erreichen dürfen, bis du, Vater Gott, in alles, in allem bist. Und dann preisen wir dich zusammen mit Jesus und sind dir untergeordnet. Und du bist zu deinem Ziel gekommen. Davon wollen wir Zeugen sein. Und das wollen wir weitergeben. Und dafür wollen wir dir einfach danken. Und nun wollen wir uns einladen und Gnade, dass wir eingeschlossen sind in deine Liebe. Und segne jetzt auch diese Tage. Und lass etwas von diesem Geist der Liebe und der Vereinigung in der Liebe spüren und das auch dann, was das, was wir gehört haben, weiter verarbeiten und dann dort weitergeben können, wie das berühmte Wort, das wohl in Nehemia steht, dass man Teile weitergibt an andere. Wir werden heute schon verwandeln in dein Bild. Das geht auch durch deinen Geist und den Geist der Liebe auch. Und dafür wollen wir dir danken, dass uns du dich anschauen im Geiste, bis wir dich einmal von Angesicht zu Angesicht sehen. Vater, habe Dank. Im Namen Jesu wollen wir dich anbeten und dir allein die Ehre geben. Amen. Amen.